Prinz Harry, Reserve. Hand aufs Herz. Was weißt du über Prinz Harry? Vermutlich weißt du, wer seine Mutter war. Du kennst die tragischen Umstände ihres Todes. Vielleicht erinnerst du dich an die Gerüchte über seine Fehltritte als Jugendlicher. Und vermutlich weißt du auch, dass er mit einer US-amerikanischen Schauspielerin namens Meghan liiert ist und sich sowohl aus England als auch aus dem britischen Königshaus zurückgezogen hat. Egal, ob man sich nun für Harry interessiert, die Meldungen und Stories, die ihn umgeben, sind allgegenwärtig. Und so hat man das Gefühl, zumindest ein bisschen über Harry zu wissen. Vielleicht hast du sogar eine Meinung über ihn. Vielleicht tut es dir leid, dass er seine Mutter so früh verlor und später selbst von der Presse gejagt wurde. Aber vielleicht hast du auch nicht das geringste Mitleid mit den Problemen reicher Adliger oder bist genervt von ihrer medialen Selbstdarstellung. Egal, wie du zu Prinz Harry stehst, dieser Blink wird deine Meinung ändern. Jede Geschichte hat zwei Seiten. Und dies ist die Seite von Harry selbst. Natürlich können wir hier nicht alle Facetten sämtlicher Beziehungen und Kontroversen abbilden. Harrys Memoiren sind immerhin 400 Seiten lang und wurden vor der Veröffentlichung sogar schon um die Hälfte gekürzt. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns im Folgenden auf besonders prägende Menschen und Ereignisse in Harrys Leben. Darauf, wie er wurde, wer er heute ist und warum er sich 2020 aus dem Königshaus zurückzog. Wir fangen mit dem ungewöhnlichen Titel des Buches an. Warum Reserve? Schon allein diese Geschichte spricht Bände. Prinz in Reserve. Harrys ungewöhnliche Kindheit. Am Tag von Harrys Geburt soll Prinz Charles zu Diana gesagt haben: Wunderbar, jetzt haben wir einen Thronfolger und einen Reservisten. Der 2 Jahre ältere William war der Erstgeborene und damit der rechtmäßige Anwärter auf die Königswürden. Der zweitgeborene Harry war die Reserve. Der Kommentar seines Vaters war wohl als Scherz gemeint. Aber Harrys Eltern und Großeltern verwendeten die Formulierung auch später noch oft, wenn sie über ihn sprachen. Harry war und blieb das Backup. Das war nun einmal die Realität. Der junge Harry erkannte schnell, wo sein Platz war. Er lernte, dass sein Vater und sein Bruder als direkte Thronfolger niemals im selben Flugzeug sitzen durften, für den Fall, dass die Maschine abstürzte. Für Harry gab es solche Bestimmungen nicht. Als Reservist war er sozusagen, nun ja, entbehrlich. Harry schreibt, das habe ihn damals nicht gekränkt. Er habe seine Rolle in der Königsfamilie akzeptiert. Und doch wurde ihm irgendwann klar, wie ungewöhnlich sein Leben war. Da wäre zum Beispiel die Beziehung zu seinem Vater Charles. Dieser ist für ihn nicht nur Elternteil, sondern auch Boss und Banker. Oder besser ausgedrückt, er war es bis zu dem Zeitpunkt, als Harry all seine königlichen Privilegien und Pflichten aufgab. Aber dazu kommen wir später. Fest steht, Charles und Harry hatten und haben keine gewöhnliche Vater-Sohn-Beziehung. Dennoch gab es zwischen den beiden durchaus normale und liebevolle Momente. Harry erinnert sich gern daran, wie er als Kind von seinem Vater getröstet wurde. Er hatte oft Angst vor der Nacht und konnte nicht einschlafen. Dann setzte sich Charles an sein Bett und streichelte ihn sanft in den Schlaf. Er nannte Harry immer »My darling boy«, seinen lieben Jungen. Doch die meiste Zeit über empfand Harry seinen Vater als distanziert, als jemanden, der sich nur zögerlich oder gar nicht mitteilte. Charles war durchaus stolz auf seinen Sohn, aber er sagte es ihm nicht persönlich, sondern indem er ihm Briefe aufs Kopfkissen legte. Außerdem tat er sich schwer mit Umarmungen. In dieser Hinsicht scheint er nach seiner eigenen Mutter zu kommen, der verstorbenen Queen Elizabeth. Diese soll einst einer Umarmung ihrer Schwiegertochter Diana ausgewichen sein. Es war für beide ein ziemlich peinlicher Moment. Der Mangel an körperlicher Nähe war nicht das einzige Problem in Harrys Kindheit. Sein königlicher Hintergrund sabotierte nahezu jeden seiner Versuche, ein normales Leben zu führen. In der Schule wurde die Tür zu seinem Klassenzimmer von bewaffneten Bodyguards bewacht. Und als er Jahre später als Teenager ausging, standen sie auch vor den Kneipentüren Spalier. An Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr war gar nicht erst zu denken. Harry fuhr nur ein einziges Mal mit der Londoner U-Bahn, im Rahmen eines Schulausflugs. Als junger Erwachsener erkämpfte er sich vereinzelte Momente der Freiheit. Er ging zum Beispiel alleine zum Einkaufen in den Supermarkt. Aber jeder dieser Ausflüge wurde so minutiös geplant wie ein riskanter Militäreinsatz. Er musste sich verkleiden, mit weitem Mantel und tief in die Stirn gezogener Kappe, und stets zu einer anderen Tageszeit das Haus verlassen, damit ihm die Presse nicht auf die Schliche kam. Er prägte sich vorab sogar den Grundriss der Geschäfte ein, um so schnell wie möglich rein und rauszukommen. Diese Einschnitte in seine Freiheit und Privatsphäre machten ihm von klein auf zu schaffen. Aber nichts prägte sein Leben so sehr wie die Ereignisse jenes schicksalhaften Tages im August 1997. Höllische Hetzjagd. Der Tod seiner Mutter Diana traumatisierte Harry für immer. Harry war 12 Jahre alt. Eines Nachts, Ende August, schreckte er plötzlich aus dem Schlaf, weil sein Vater ins Zimmer kam. »Lieber Junge«, sagte Charles, »Mami hatte einen Autounfall.« Harry erinnert sich nicht mehr genau daran, was sein Vater sonst noch sagte, aber eine Formulierung brannte sich ihm für immer ins Gedächtnis. Sie hat es nicht geschafft. Es gab keine Umarmung. Sein Vater tätschelte ihm lediglich das Knie und sagte, alles würde gut werden. Harry weinte nicht. Er weinte auch nicht auf der Beerdigung, während er unzähligen Fremden die Hand schüttelte. Viele von ihnen schluchzten, obwohl sie seine Mutter gar nicht persönlich gekannt hatten. Und er fühlte sich schuldig, dass sie weinten und er nicht. Als der Sarg ins Grab abgelassen wurde, kamen ihm dann doch die Tränen. Jetzt schämte er sich. Weinen verstieß schließlich gegen den Familienkodex. Es gab noch einen weiteren Grund dafür, dass er nicht richtig trauern konnte. Es war, als glaubte er tief im Inneren nicht, dass seine Mutter wirklich tot war. Vielleicht hatte sie sich nur versteckt und ihr Ableben vorgetäuscht. Er dachte noch jahrelang, dass sie vielleicht eines Tages einfach wieder auftauchen würde. Vor allem, da er selbst noch keine handfesten Beweise für ihren Tod gesehen hatte. Später, als Erwachsener, begann er auf eigene Faust nach der Wahrheit zu suchen. Er bat seinen Privatsekretär, ihm die geheimen Polizeiakten zu dem Unfall zu besorgen. Als er diese in der Hand hielt, sah er zum ersten Mal Fotos aus dem Pariser Tunnel. Fotos des zertrümmerten Wagens. Einige waren von der Polizei aufgenommen worden, aber andere, das wurde ihm nun klar, stammten aus den Kameras von Paparazzi. Dann sah er Fotos von seiner Mutter. Sie war von goldenen Lichtkegeln umgeben, die wie Strahlenkränze oder Heiligenscheine aussahen. Einen Augenblick lang dachte er an eine Art übernatürliches Phänomen, aber dann durchfuhr es ihn. Das waren Blitzlichter. Die Blitzlichter umstehender Paparazzi. Die Fotografen waren Diana knipsend bis in den Tunnel gefolgt. Und sie knipsten auch dann noch, als sie bereits im Sterben lag. Der Anblick dieser Fotos half Harry nicht, mit der Vergangenheit abzuschließen. Im Gegenteil, er erfüllte ihn mit Wut. Er empfand regelrecht Hass für die Paparazzi, die Diana belästigt und gejagt hatten. Als er dann mit Anfang 20 zum ersten Mal selbst in Paris war, bat er seinen Chauffeur, ihn an den Unfallort zu bringen. Also fuhren sie durch den Tunnel. 2 Mal. Es war Nacht, wie zum Zeitpunkt des tragischen Unfalls. Und dann endlich konnte Harry der Wahrheit ins Auge sehen. Seine Mutter war wirklich tot. Sie war für immer fort. Doch diese Erkenntnis setzte seinem Leid kein Ende. Sie brachte lediglich eine neue Art von Schmerz. Harry kämpfte jahrelang mit psychischen Problemen, mit Angststörungen, Panikattacken und Wutanfällen. Erst mit Anfang 30 begann er sich allmählich besser zu fühlen, als er in Therapie ging. Für eine der Sitzungen brachte Harry einen persönlichen Gegenstand mit. Einen Flakon des Lieblingsparfums seiner Mutter. Er nahm den Deckel ab und sog den Duft ein. Mit voller Wucht durchströmte ihn eine Welle vergessener Erinnerungen. Endlich konnte er wieder den Klang ihres Lachens hören. Laut und deutlich. Und nun weinte er aus tiefstem Herzen. Dieses Mal allerdings vor Freude. Schlechte Presse. Journalisten verfolgen Harry seit seiner Jugend. Angesichts der Umstände von Dianas Tod ist es nur allzu verständlich, dass Harry nicht besonders gut auf die Presse zu sprechen ist. Und auch die Presse zeichnet seit über 2 Jahrzehnten kein besonders schmeichelhaftes Bild des Prinzen. Es gab eine kurze Phase, unmittelbar nach dem Tod Dianas, in der die Medien dem trauernden 12-Jährigen gegenüber mild gestimmt waren. Doch bereits kurze Zeit später wurde Harry zum Freiwild. In seiner Zeit als Teenager veröffentlichten die Boulevardblätter wilde Geschichten darüber, wie er angeblich Drogen nahm und bei Klausuren trickste. Es war alles erstunken und erlogen, aber die Gerüchte waren in der Welt. Die Stories schlugen hohe Wellen. Andere Geschichten waren wahr. Harry kreuzte einst wirklich mit einem Hakenkreuz am Arm auf einer Kostümparty auf. Was hat er sich bloß dabei gedacht, wollten die Leute wissen. Nun, er hatte sich gar nichts gedacht, und genau das war das Problem. Es war ein kolossaler und dummer Fehler. Er schämte sich selbst am meisten über sein Verhalten und den anschließenden Shitstorm. Es dauerte eine ganze Weile, bis der Rummel um den Fehltritt abklang. Das heißt natürlich nicht, dass die Presse Harry fortan in Ruhe ließ. Ganz im Gegenteil, er stand permanent unter Beobachtung der Paparazzi. Was er auch tat, die Fotografen folgten ihm auf Schritt und Tritt. Sie waren so aufdringlich, dass er irgendwann sogar ihre Gesichter kannte. Es gab einfach kein Entrinnen. Die ständige Belagerung wurde so belastend, dass Harry Gewaltfantasien entwickelte. Er stellte sich vor, wie er die Paparazzi verprügelte. Um der Versuchung zu widerstehen, musste er ihnen möglichst aus dem Weg gehen. Manchmal, wenn er aus einer Bar oder einem Club kam, bat er seinen Bodyguard, ihn im Kofferraum des Autos zu verstecken. Als sie dann nach Hause fuhren, lag er in völliger Finsternis wie in einem Sarg. Doch in seinen Augen war dies das geringere Übel. Solche Manöver brachten allerdings nur Punktsiege. Auch wenn er die Fotografen hin und wieder austrickste, die Geschichten und Schlagzeilen um seine Person rissen nicht ab. Sein Vater riet ihm, die Medien einfach zu ignorieren. »Lieber Junge«, sagte Charles, »lies einfach nicht, was sie schreiben.« Aber das war leichter gesagt als getan. Außerdem war der Rat seines Vaters regelrecht ironisch angesichts dessen eigener Machenschaften im Umgang mit der Presse. Zur Erinnerung, während Harrys Jugend warfen ihm die Klatschblätter Drogenmissbrauch vor. Obwohl die Geschichte frei erfunden war, blieb sie wochenlang Titelthema. Später fand Harry zu seinem Entsetzen heraus, wie es zu der Story kam. Der Medienberater seines Vaters hatte einen Deal mit einem Reporter gemacht. Ganz recht. Harrys eigener Vater Charles hatte mehr oder weniger direkt mit der Boulevardpresse kollaboriert. Er hatte eine Lügengeschichte abgesegnet, die seinem eigenen Sohn schaden würde. Doch warum, um alles in der Welt, sollte er das tun? Tja, ganz einfach, um von sich selbst abzulenken. Charles kämpfte zu jener Zeit nämlich ebenfalls mit schlechten Schlagzeilen. Prinz Charles, ewig ungekrönt und jetzt auch noch untreu. Je nachdem, wie alt du bist, erinnerst du dich vielleicht an den Beginn seiner Beziehung zu Camilla. Die Presse ließ einfach kein gutes Haar an ihm. Da brachte Harrys vermeintlicher Exzess frischen Imagewind. Prinz Charles, alleinerziehend im Kampf gegen das Drogenproblem seines Sohnes. Das klang doch schon viel besser. Zumindest für Charles. Doch all das war nur ein erster, bitterer Vorgeschmack auf das, was noch folgen sollte. Penetrante Paparazzi. Auch Harrys Partnerinnen wurden terrorisiert. Die Presse folgte Harry also auf Schritt und Tritt. Da war es unvermeidbar, dass auch die Menschen in seinem Umfeld auf den Fotos auftauchten. Du kannst dir vorstellen, was das für sein Beziehungsleben bedeutete. Jede Frau, mit der er ausging, wurde früher oder später auch von den Paparazzi verfolgt. Harry selbst war die konstante Belästigung von klein auf gewohnt, aber für seine Freundin war sie ein Schock. Zwischen 2004 und 2010 war Harry mit Chelsea Davy zusammen. Während dieser Zeit fand Chelsea einmal sogar einen Peilsender an ihrem Auto. Irgendwann sagte sie zu Harry, sie wollte nicht den Rest ihres Lebens verfolgt werden. Harry verstand und die beiden trennten sich. Das Muster wiederholte sich auch mit anderen Freundinnen. Es war frustrierend. Harry wollte eine stabile Beziehung führen und irgendwann eine Familie gründen. Aber er konnte von niemandem verlangen, mit dem ständigen Stalking zu leben. Dann lernte Harry 2016 die US-Schauspielerin Meghan Markle kennen. Und von da an wurde alles nur noch schlimmer. Da waren zum einen die Geschichten in den Zeitungen. Meghans Familienmitglieder wurden als Gangster verunglimpft. Immer wieder gab es unangebrachte und abfällige Kommentare über Meghans Hintergrund und Abstammung. Über ihre, Zitat, bunte und exotische DNA. Man echauffierte sich über die Vorstellung, der Prinz könne Kinder mit einer nicht weißen Frau bekommen. Harry war verletzt und angewidert. Mit so viel Rassismus und Respektlosigkeit hatte selbst er nicht gerechnet. Und dann war da natürlich das Stalking. Die Paparazzi waren unerbittlich. Sie verfolgten Meghan rund um die Uhr. Sie verfolgten ihre Freunde und Familienangehörigen. Sie kampierten vor ihrem Haus und klingelten Sturm, egal wie verstört ihre Hunde bellten. Einmal rief Meghan Harry unter Tränen an. Es war Winter. Sie fuhr mit dem Auto von der Arbeit nach Hause, über die eisglatten Straßen Ontarios, verfolgt von 5 Autos voller Paparazzi. Sie umzingelten und bedrängten sie. Megan war überzeugt, sie würde einen Unfall bauen. Harry hörte am anderen Ende in London zu und war völlig machtlos. Die Situation katapultierte ihn zurück in seine Kindheit. Zu den Erinnerungen an den Unfall seiner Mutter und die Worte seines Vaters. Sie hat es nicht geschafft. Dass Megan es am Ende heil nach Hause schaffte, war nicht das Verdienst der Polizei. Megan sei eine Person des öffentlichen Interesses. Da hätten die Behörden keinerlei Handhabe. Also gingen die Verfolgungsjagden weiter. Ein weiterer Tiefpunkt folgte ein paar Jahre später, als Harry und Megan bereits verheiratet waren. Megan erwartete ihr erstes gemeinsames Kind. Eines Tages kam Harry nach Hause und fand sie tränenüberströmt auf der Treppe. Sie sagte, »Ich will das nicht mehr.«
»Was?«
fragte Harry.
»Leben«, schluchzte Megan.
So weit war es inzwischen gekommen. Die Belästigung durch die Presse setzte ihr und ihrer Familie so sehr zu, dass Megan an Selbstmord dachte. Harry versuchte, sie zu trösten. Er versprach ihr, sie würden eine Lösung finden, aber nun mussten sie sich beeilen. Sie wurden zu einer Veranstaltung in der Londoner Royal Albert Hall erwartet. Und sie durften nicht zu spät kommen, weil man sonst Megan die Schuld geben würde. So wie immer. Also rafften sie sich auf. Als sie vor Ort aus dem Auto stiegen, schlug ihnen das übliche Blitzlichtgewitter entgegen. Sie hielten einander fest an den Händen. Sie betraten das Konzertgebäude und nahmen ihre Plätze ein. Und erst als die Lichter für die Vorführung gedimmt wurden, ließ Megan ihren Tränen freien Lauf. Der Rückzug. Harry fühlte sich von seiner Familie im Stich gelassen. »Ich werde auf dich aufpassen.« Das hatte Harry Megan versprochen, an jenem Abend in der Royal Albert Hall. Aber wie sollte er das anstellen? Wie konnte er sie vor der Presse schützen? Eine Option war der Gerichtsweg. Als eine Zeitung einen privaten Brief von Megan veröffentlichte, sah Harry die Chance gekommen, ein Zeichen zu setzen. Er würde klagen. Auch sein Vater und sein Bruder hatten bereits gegen die Presse geklagt. Und doch versuchten beide nun, ihn von seinem Plan abzubringen. Das sei keine gute Idee. Es sei nicht der richtige Weg. Harry und Megan klagten trotzdem. Kurz darauf zitierte man ihn in den Buckingham Palace. Dort sagte ihm sein Vater, sein juristisches Vorgehen schade dem Ruf der königlichen Familie. Harry verteidigte sich. Gerichtliche Schritte seien der einzige Weg, sich zu wehren. Im Nachhinein findet Harry, es hätte nicht so weit kommen müssen. Die Klage wäre nicht nötig gewesen, hätte seine Familie irgendetwas unternommen, um Megan und ihn zu schützen. All diese hasserfüllten Artikel in der Boulevardpresse, all diese Beleidigungen in den sozialen Medien – und seine Familie hatte nicht ein einziges Wort der Verteidigung geäußert. Weder öffentlich noch privat. Auch dann nicht, als Harry und Megan sie verzweifelt darum baten. Und es kam noch schlimmer. Harry vermutete, dass einzelne Mitglieder der Familie hinter seinem Rücken mit der Presse zusammenarbeiteten. Es gab schließlich bereits einen Präzedenzfall aus Harrys Jugend. Du erinnerst dich. Charles gab seinem PR-Team grünes Licht für eine erfundene Story über Harrys angeblichen Drogenkonsum. Harrys Verdacht bestätigte sich. 2020 beschlossen Harry und Meghan, Großbritannien zu verlassen und auf ihre royalen Pflichten und Privilegien zu verzichten. Die Information wurde an die Presse gespielt und machte bereits Schlagzeilen, noch bevor sich Harry und Meghan offiziell dazu äußern konnten. Zudem enthielt der Zeitungsartikel ein besonders intimes Detail. Das Paar hatte der Familie angeboten, auf seine Adelstitel Duke and Duchess of Sussex zu verzichten. Dieses Detail war bis dato nur in einem einzigen Dokument erwähnt worden, einem privaten Brief von Harry an seinen Vater. Zu dieser privaten Korrespondenz hatten nur wenige Menschen Zugang. Sehr wenige. Nach diesem erneuten Vertrauensbruch setzten Harry und Meghan ihre Pläne in die Tat um. Sie verließen das Land und bis zu einem gewissen Grad auch das Königshaus. Die Belästigung durch die Presse hatte nicht nachgelassen. Und Harry wusste nun, dass er von seiner Familie weder Schutz noch Unterstützung erwarten konnte. Die letzten Einzelheiten ihres Rückzugs wurden in einem formellen Treffen mit der königlichen Familie besprochen. Harry wollte einen Kompromiss erreichen und zumindest seinen Personenschutz behalten. Immerhin hatte er versprochen, Megan und seine Kinder zu schützen. Die übrigen Teilnehmer jenes Treffens vertraten zunächst die Haltung, alles oder nichts. Entweder Harry und Meghan blieben reguläre Mitglieder der königlichen Familie mit allen Pflichten und Privilegien, oder sie verließen offiziell den royalen Kreis. Wer raus wollte, musste alles aufgeben. Doch am Ende einigte man sich dann doch noch auf einen Deal. Harry und Meghan durften ihren Personenschutz behalten. Zumindest vorerst. Kurz darauf veröffentlichte der Buckingham Palace eine Erklärung. Harry und Meghan würden zurücktreten und nicht länger die Queen und das britische Königshaus vertreten. Die Presse war natürlich außer sich. Harrys und Meghans Entscheidung wurde als Beleidigung und Verbrechen eingestuft. Aber Harry bereut nichts. 2 Jahre später, 2022, lebt er in Kalifornien. Und er weiß, dass er die richtige Entscheidung für sich und seine eigene Familie getroffen hat. Seine Gefühle für seine leibliche Familie sind, gelinde gesagt, durchwachsen. Einerseits liebt er sie und wird sie immer lieben. Aber gleichzeitig wünschte er sich auch, sie hätten in den schwersten Momenten seines Lebens zu ihm gestanden. Im Nachhinein erkennt Harry ein klares Muster hinter all seinen Problemen. Die Penetranz der Presse. Das obsessive Streben der Medien, die Mitglieder der königlichen Familie zu verfolgen und sie notfalls gegeneinander auszuspielen. Und er bedauert, dass es so weit kommen musste. Dass Harry und Meghan keinen anderen Ausweg mehr sahen, als England und dem Königshaus den Rücken zu kehren. Aber es gibt auch Erfolge zu verbuchen. Harry hat es endlich geschafft, den Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Er fand die Liebe seines Lebens und gründete seine eigene Familie. Das sind beides Dinge, die lange Zeit nahezu unmöglich schienen. Harry mag der Prinz in Reserve sein, doch er ist auch derjenige, der sich seine Freiheit erkämpft hat. Die Freiheit, das Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten.